dankbar, dass es nur mehrere Jobs gibt und dass ich kein Parfum verkaufen muss. Gott, ist so gut. Wir haben vorher gesungen, Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen, ich will dich absolut sehen. Und in manchen Gemeinden werden ja Bücher vorgestellt und ich habe heute auch ein Buch dabei, absolut empfehlenswert, lesenswert. Es ist uralt, aber so topmodern, so up to date. Es ist schon von morgen eigentlich. Und ich habe wieder während der Vorbereitung, mich flasht's echt als dieser, ich meine, es steht auch in der Bibel, in Jesus liegen alle Schätze der Weisheit verborgen. Da ist, boah, dann geht man an die Querverweise, dann liest man da wieder weiter, dann kommt man wieder zu dem, das ist ein Fass ohne Boden, wirklich. Und deswegen Buchempfehlung, ich meine, das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Buch ist der Hammer. Du kaufst einmal und dann... Du kannst das ganze Leben lang lesen, du hast nie ausgelesen, du kannst es dauernd lesen, aber es ist nie ausgelesen. Weil den einen Tag, wenn du den gleichen Bibelvers liest, liest du den anderen anders. Das ist genial. Also lest es ihr alle, oder wahrscheinlich die meisten sagen, das ist das wichtigste Buch, dann lest es auch. Nicht nur sagen, lesen und aufsaugen, essen, essen, essen. So. Heute möchte ich weitermachen, anknüpfen an die Osterpredigt. Deswegen habe ich das nochmal aufgebaut hier. Die an Ostern da waren, es ging darum, was hat Jesus getan? Was ist eigentlich passiert am Kreuz? Und heute geht es so um die Fortsetzung. Irgendwie war das noch so unvollständig. Es ging praktisch bis zum Kreuz. Unser alter Mensch wurde gekreuzigt, aber bei dem Kreuz ist nicht die Endstation. Das Kreuz ist der Anfang, ja? Unsere Bekehrung, die Taufe im Heiligen Geist, das ist der Start. Den Heiligen Geist zu erleben, den Heiligen Geist zu haben, ist nicht irgendwie ein Zeichen für, oh, der geistlich drauf und so. Das ist der Start, wir brauchen den. Wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt vorwärts zu gehen, um Zeugen zu sein, um zu leben, um jeden Tag uns zu füllen, um dieses Buch zu lesen. Wie sagt der Hartwig, die Bibel ist das einzige Buch, das man nur in Verbindung, in Freundschaft mit dem Autor lesen kann, wirklich, und verstehen kann. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet für Wahrheit, der uns leitet, der uns da durchführt. Also das ist der Start. Und der Heilige Geist ist auch der in uns wirkt. Und so, wenn ich an das letzte Mal denke, an die Predigt, dann ging es da um diesen alten Menschen und dann wird man neu und dann liest man aber auch noch vom Fleisch. Und irgendwie so, wenn man schon Jahre unterwegs ist, so als Christ, dann hört man immer wieder, ja, ich bin neu geworden. Aber irgendwie das Fleisch, wir müssen das Fleisch kreuzigen und erneuert euch. Ja, was jetzt? Bin ich jetzt neu oder bin ich nicht neu? Muss ich mich jetzt erneuern? Aber was muss ich denn erneuern? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir ist so gegangen. Und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen Licht reinbringen in dieses, der alte Mensch und der neue und so weiter. Und die Predigt ist aufgeteilt in drei Teile. Erstens, unser alter Mensch wurde gekreuzigt. Zweitens, der alte Mensch und unser Fleisch, was ist denn der Unterschied zwischen alter Mensch und das Fleisch? Und das Dritte, wir kreuzigen unser Fleisch. Das Erste, das sehen wir hier, da war einfach die Predigt, ich hatte diesen Overall an, als Symbol praktisch, so der alte Mensch, der diese alte Natur trägt, diesen Samen Adams, der die Sünde, der den sündigen Samen praktisch trägt. Und bei der Bekehrung, wenn wir am Kreuz praktisch den Kreuzestod Jesus anerkennen, wenn er unser Herr ist, wenn wir unser Leben ihm geben, wenn wir sagen, ja, ich glaube, du bist auferstanden, dann wird diese alte Natur gekreuzigt. Hier habe ich den Overall ausgezogen, ich bin neu geworden. Der alte Mensch ist gekreuzigt. In Römer 6, Vers 17, da steht, dass wir Sklaven der Sünde waren. Also in diesem Overall, jeder, der da drin steckt, ist ein Sklave der Sünde. Und jeder Mensch trägt diesen seit der Geburt. Und Römer 6, Vers 6 heißt dann, nun sind wir keine Sklaven mehr, weil Jesus hat uns errettet. Ich lebe jetzt in der Gerechtigkeit Gottes. Ich habe diesen Mantel der Gerechtigkeit an. Jetzt könnt ihr gerade weitermachen, vielleicht eine Folie. Genau, er hat uns herausgerettet aus diesem Reich der Finsternis und hat uns in sein Reich versetzt. Wir haben Vergebung, wir leben in seiner Gerechtigkeit. Weiter? Genau, diesen Mantel der Gerechtigkeit. Der Max Lucado hat ein echt gutes Zitat. Was für ein Gewand trug Jesus am Kreuz? Das Gewand der Sünde. Deine wie meine oder ihre wie meine, er trug unsere Sünde, damit wir den Mantel seiner Gerechtigkeit tragen können. Nur durch diesen Akt sind wir neu geworden. Nur durch diesen Akt sind unsere Sünden vergeben worden. Und dann habe ich noch einen Comic gefunden, den fand ich stark. Also da bringt einer, Devil Delivery, da bringt einer praktisch teuflische Fracht. Und dann sagt er, ah, ich habe hier ein Paket für Joe Sinner, für den sündigen Joe. Dann sagt der Joe, oh, Joe, der Sünder, der ist gestorben, und aber er hat keine Nachricht hinterlassen. Mein Name ist geheiligter Joe und ich nehme dieses Paket nicht an. Und das sieht man, der Joe Sinner, da ist noch der Grabstein. Und es hat genau diese Stelle aus Römer 6, Vers 11 getroffen, wo es steht, haltet euch der Sünde für tot. Haltet euch der Sünde für tot, weil wir sind mit ihm gekreuzigt. Das ist einfach eine Tatsache. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, ja klar, so ist es auch bei mir. Genau so sieht mein Leben aus. Oder? Keine Zustimmung? Okay, aber das geht ja nicht so. Bist du als frustriert, dass du doch irgendwie, du nimmst manchmal auch ein Paket an, oder wie soll ich das jetzt verstehen, deine Reaktion? Aha. Sündigen wir als Christen? Sündigen wir? Wenn ihr ehrlich seid, dann sagt ihr ja. Ja, ich auch. Aber was ist dann der Unterschied? Was ist dann der Unterschied zwischen diesem alten Menschen, der sündigt, und dem wiedergeborenen Christ, der sündigt? Genau, wir kriegen die Vergebung. Der Unterschied zwischen dem alten und dem wiedergeborenen Menschen und der Sünde ist der. Der alte Mensch sagt, ich will sündigen, weil er ist ein Sklave der Sünde. Er ist da rein, das ist seine Natur, ich möchte sündigen. Und der wiedergeborene Christ, der wiedergeborene Mensch, der diesen alten Menschen ausgezogen hat, der sagt, ich will nicht sündigen. Er sagt nicht, ich werde ab jetzt nicht mehr sündigen. Das kann er gar nicht sagen, weil wir alle wissen aus eigener Erfahrung, wir sündigen, ja? Aber er will nicht. Er hat diesen Willen, er will Jesus nachfolgen. Und ich habe da von, ich glaube Spurgeon war es, der hat einen super Vergleich. Der hat mich angesprochen, und zwar Schweine und Schafe. Das Schwein, das suhlt sich im Dreck, es fühlt sich wohl und hockt im Schlamm. Das Schaf, als Schafe praktisch, wird ja oft der Vergleich gezogen, wir sind Schafe, Jesus ist unser Hirte. Wenn das in Schlamm fällt, und das passiert, wenn es irgendwo sich abirrt, das möchte nicht im Schlamm bleiben. Das Schwein schon, aber das Schaf nicht. Das blökt und schreit und bis dieser Hirte kommt und vielleicht es rauszieht. Und dann wird es abgewaschen und dann wieder auf die Weide geführt. Und wenn es wieder reinfällt, ja? Und das ist ein Prozess, bis das blöde Schaf vielleicht irgendwann denkt, bleibe ich vielleicht doch im Zaun drin. Oder? Ich fand das ein super Vergleich für uns. Die Sünde, die kann uns zwar niederwerfen, aber sie kann nicht ihr Teil dazu tun, dass wir die Sünde lieben, dass wir in diesem Dreck drin bleiben wollen. Das, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir diese alte Natur gekreuzigt haben, dann möchten wir das nicht mehr, dann fühlen wir uns richtig, richtig schlecht, oder? Dann rennen wir zum Kreuz und sagen, genau das mit der Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung und wieder ist es passiert und ich verurteile das jetzt als Sünde und ich danke dir aber, dass du mich da weiterbringst. So ist es doch, oder? Ich finde es so ermutigend, ehrlich. Das Zweite, der Unterschied zwischen diesem alten Menschen und Fleisch. Uns begegnet immer wieder der Ausdruck Fleisch. Manchmal ist Fleisch gemeint, der Körper, also der physische Körper. Und manchmal geht es aber da um was anderes. Und in Galater 5, Vers 19 bis 21, da wird das Fleisch beschrieben, die Werke des Fleisches. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Das Fleisch ist geprägt von Sünde, von Eigensucht, von Begierden. Das ist einfach geprägt von dieser alten Natur. Und das ist sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem alten Menschen und dem Fleisch, mit dem wir immer noch zu tun haben als Christen? Und da habe ich auch einen Vergleich gefunden. Und zwar den Vergleich von unserem Herzen, einem Diener, der dieses Herz bewacht, der unser Herz bewacht, und der Räuber, einer Räuberbande. Der Vergleich ist so, dass das Fleisch ist die Räuberbande und die versucht, in unser Herz zu kommen immer wieder, um zu rauben, zu stehlen, weil der Satan will das ja, der hat nichts anderes im Sinn, wie dich zu zerstören. Und dann nimmt er die Gelegenheit dazu, solange du lebst. Er will dich fertig machen. Und dazu benutzt er die Räuberbande. Die Räuberbande versucht praktisch ins Herz zu kommen. Da ist dieser Diener, der steht vor dem Herzen. Und früher, als wir diesen alten Menschen anhatten, war das dieser untreue Diener. Die Räuberbande kam, der Diener hat gesagt, bitteschön, waren frei für dich. Die sind da rein, haben gewütet. Der war untreu, der hat seinen Job nicht gut getan, weil er einfach geprägt war. Und jedes Mal hat er die Tür geöffnet, wenn die Räuber kamen. Und was ist jetzt der Unterschied? Wird man genauso versucht nach der Bekehrung von dieser Räuberbande oder hat Jesus die Räuberbande auch weggewischt? Nee, die Räuberbande ist die gleiche geblieben. Die kommen von allen Seiten. Aber der Diener ist neu. Der alte Diener wurde gekreuzigt. Weg mit dir, ans Kreuz, weg. Neuer Diener. Neuer Diener, der mir gehorchen will. Neuer Diener, der in Verbindung mit dem Heiligen Geist geht, der diesen Wandel im Geist hat. Und wenn man den Diener gut nährt, dann ist er stark zu sagen nein. Dann lässt er diese Räuberbande eben nicht rein. Wenn Versuchungen kommen, aber wenn er schwach wird, wie wird der Diener schwach, wenn wir ihm keine Nahrung geben? Wenn er nicht mehr mit dem Heiligen Geist verbunden ist, wenn wir nicht dafür sorgen, dass Jesus wirklich der Herr in allen Bereichen ist, dann lässt er, wenn er schwach ist, diese Räuberbande rein. Ein ums andere Mal. Dann ist er eben nicht stark genug, die Tür verschlossen zu halten. Aber wenn er sich stärkt und trainiert, wenn er rausfindet durch Training, wann welcher Räuber kommt, und ich, nochmal, die Bibel gibt uns Auskunft. Ihr wisst, wie der Satan arbeitet, schreibt da Paulus oder Petrus. Ihr wisst es, ihr könnt es rausfinden. Das ist immer das gleiche Spiel. Wenn ihr das rausgefunden habt, dann könnt ihr einen Räuber nach dem anderen ausschalten, weil der verhungert, der holt sich nichts mehr aus unserem Herzen raus. Und das nennt die Bibel Heiligung. Gott hat uns vom untreuen Diener befreit. Aber jetzt sind wir verantwortlich für diesen Diener, für diesen neuen Diener, der vor unserem Herz steht. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, sagt der Paulus zum Timotheus. Und das schaffen wir nur in dieser engen Verbindung mit dem Heiligen Geist. Wenn der Wille, da gibt es ein Zitat, wenn der Wille Gottes den Willen des Menschen kreuzt, dann muss einer sterben. Und wir wissen, wer? Gibt nur einer, der sterben kann. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und das Kreuz auf sich nehmen, das heißt, wir geben täglich unser Fleisch in den Tod rein. Tut es weh? Ja, mir tut es weh täglich. Täglich. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Wir müssen unser Fleisch kreuzigen. Wir müssen unser Fleisch kreuzigen. Nicht, oh Herr, kreuzige doch mein Fleisch, aber so, dass ich es nicht merke. Nee. Wir kreuzigen unser Fleisch. Ich ordne mich dem Heiligen Geist unter. Und der Hans-Peter Reuer, der hat gesagt, der Heilige Geist ist immer willig. Ich muss ihn nur gewähren lassen. Ich muss lernen, ihm nachzugeben. Ich ordne mich dem Heiligen Geist unter. Und kreuzigen heißt nicht, ich gehe dem Fleisch aus dem Weg oder ach, ich ignoriere jetzt einfach diese Räuberbande, wird schon nicht so schlimm sein. Kreuzigen heißt töten. Und wir bekommen täglich Gelegenheit dazu. Selbst wenn du keine Familie hast, selbst wenn du irgendwie nur alleine unterwegs wärst, ich finde schon alleine die eigenen Gedanken, da haben dann so viel Gelegenheit, das Fleisch zu kreuzigen, oder? Und wenn man eine Familie hat, noch mehr, wenn man Kinder hat, hat man auch wirklich viel Gelegenheit mit einem Partner, sowieso, mit die lieben Geschwister in der Gemeinde auch. Hey, wir kriegen so viel Gelegenheit mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen, ganz viel Rohmaterial. Da. Also sag nicht, du kriegst keine Gelegenheit. Das ist voll da. Und warum sollen wir das Fleisch kreuzigen? Warum eigentlich? Ist es nötig? Wieso? Bitte? In Galater 5, Vers 17, da steht die Antwort. Wir sollen das Fleisch kreuzigen, weil das Fleisch und der Geist in ständigem Streit miteinander sind. Das Fleisch ist gegen den Geist. Und das kann ich auch mit meinem eigenen Leben bezeugen. Der Paulus schreibt da mal, das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Und da bleiben die meisten stehen und sagen, ah ja, wenn es der Paulus schon gesagt hat, dann, ja, ich habe schon so Predigen gehört. Hallo? Es geht weiter. Der Paulus sagt, wer will mich davon erlösen? Jesus Christus, er erlöst mich davon. Das ist ein Prozess und da gehen wir durch, bis ich das will, was er will. Hallo? Das ist falsche Gnade. Sonst. Der Fleisch und das Geist, die liegen in ständigem Kampf. Und das Fleisch ist auch das größte Hindernis für unser Weiterkommen, für unser geistliches Leben. Das Fleisch ist das, das uns abhalten möchte vom Beten. Komisch, dass immer, wenn man ruhig wird, plötzlich kommt der ganze Plan oder Telefon klingelt oder es macht Bing, wenn man es blöderweise nicht abgeschaltet hat. Irgendwas. Kannst du gerade mal die nächste Folie machen? Ah, ja, ich habe es wieder. Die Datenmenge zu groß gemacht. Okay, das ist ein Spannungsfeld zwischen den Begierden des Fleisches und dem Begehren des Geistes. Das Fleisch, das will sich selbst verwirklichen. Der Geist, der möchte Christus verwirklichen. Das Fleisch, das möchte sich selbst entfalten. Ich muss ja zu meinem, ich möchte mich entfalten, ja, das tun. Was gut ist, was gut für mich ist. Und der Geist, der möchte dieses Auferstehungsleben entfalten, dieses immer mehr wie Jesus. Das Fleisch, das möchte den eigenen Willen befriedigen. Ich finde, das hören wir durch die Bank in allen Werbungen oder an Litfaßsäulen und so immer. Das, was dir gut tut, lass doch mal die Seele baumeln, wenn ich das als höre. Ja? Das, was dir gut tut, ist in Ordnung. Nein, wir wollen, dass Gottes Wille geschieht. Und es ist wirklich so oft unangenehm. Aber es ist gut, weil Gott hat einen Plan. Gott hat einen perfekten Plan in der Tasche für dich und für mich. Das ist wie wenn dein Kind sagt, ich weiß, wo es lang geht. Dann denkst du, okay, denkst, soll ich jetzt darauf reagieren oder nicht? Weil, ja.
Ich weiß, was ich will, Gott.
Ja. Was ist das Ziel deiner Bekehrung? Ja. Was ist dein Ziel? Immer nur zu diesem Kreuz kommen, sündigen, zum Kreuz kommen, Vergebung bekommen, weitermachen, schlechtes Gewissen, sündigen, zum Kreuz. Ist das das Leben? Boah, wie schrecklich eigentlich, oder? Nee, das möchte Gott auch nicht. Gottes Name ist Yahweh Mekadesh. Ich liebe diesen Namen. Yahweh Mekadesh. Der Gott, der uns heiligt. Oh, schade. Das sieht nochmal schön aus. Der Gott, der uns heiligt, er lässt uns nicht so, er lässt dich nicht so, wie du bist. Ich meine, in der Gemeinde denkt man dann, oh, zum Glück lässt er den anderen nicht so, wie er ist. Oder in der Familie, zum Glück lässt Gott den Klaus nicht, wie er ist. Er will auch weiter Klaus denken, das über mich natürlich auch. Wir befinden uns in einem Heiligungsprozess. Gottes Gnade ist so groß, oder? Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das Ziel ist, zu werden wie Jesus, seinen Charakter, sein Wesen. Immer mehr werden wie Jesus. Erreichen wir das in dem Leben? Vermutlich nicht, aber immer mehr. Wir bleiben nicht stehen, wir gehen immer mehr dahin. Und nicht, um eine Erlösung zu bekommen, ganz wichtig, sondern weil wir ihn lieben. Weil das unser Ziel ist, weil das sein Plan ist. Er möchte unsere Mitmenschen segnen mit uns, wenn wir verwandelt werden in sein Wesen. Oder? Oh, die Vorstellung, dass ihr in 5 Jahren oder 10 Jahren schon mehr Jesus-mäßiger sind, das lässt doch das Herz höher schlagen. Wie cool ist denn das? Und wie war Jesus? Jesus, der hatte keinen so Overall an. Warum nicht? Weil er diesen adamitischen Samen nicht hatte, weil er gezeugt war vom Heiligen Geist. Er hatte dieses Fleisch nicht, er hatte diesen alten Menschen nicht. Er lebte in völliger Übereinstimmung mit dem Vater. Er ging, er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wie meilenweit bin ich davon entfernt. Aber ich kann nur sagen, immer mehr, ja, da bin ich. Und in der Bibel gibt es viele Aufforderungen wie, werdet verwandelt, erneuert eure Sinne, lernt, trachtet danach, liebt, tötet ab, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, vergeltet nicht Bösen mit Bösen, sondern mit Guten. Und gefällt es dem Fleisch? Nee, die Räuber, die sind entrüstet. Die finden es eine Frechheit, was da abgeht. Die wollen an unser Herz. Aber wir schauen, dass wir diesen Diener wirklich stark machen. Das Ziel, so zu werden wie Jesus, geht nur übers Kreuz. Und nur über das Kreuz können wir das Ziel erreichen, denn wir leben unter seiner Gnade. Wir müssen sozusagen das Fleisch aushungern. Wir müssen diese Räuberbande aushungern. Wir müssen trainieren, dass die nicht ans Herz kommen, dass die sich nicht nähren können und dass sie dann sterben, nach und nach. Wie geht das? Das hört sich immer so theoretisch. Ja, verstehe ich und so, aber ganz praktisch, ich habe 2 Beispiele. Da kommt ein Räuber, sein Name ist Wutausbruch. Ich weiß nicht, wer das von euch, so die Impulsiven unter uns vielleicht eher, vielleicht die Stillen, dauert es eine Weile und dann macht, ja, gibt es auch. Das eigene Fleisch kämpft, jemand bringt dich auf die Palme. Also Kinder kriegen das ja schön hin mit dem Knopf, ich weiß immer noch nicht, wo er liegt wirklich, aber da gibt es doch diesen Knopf. Ja. Du bist vielleicht schon immer gewohnt gewesen, wenn du Ärger hast, wenn du Wut hast, du schreist es raus, du kannst dich einfach nicht beherrschen. Du schreist, du lässt es an deinen Menschen aus, egal wo, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du bekehrt bist, dann möchtest du nicht so bleiben. Stimmt's? Du tust Buße drüber. Du jedes Mal, wenn ein Wutausbruch passiert, vielleicht fliegen Tassen oder Gegenstände oder irgendwas, du kommst hinterher zum Kreuz und sagst, Herr, schrecklich. Ich wollte es ja nicht. Das hat mich total überfordert und so. Der Heilige Geist, ich sag dir eins, der Heilige Geist will dich von diesem Wutausbruch, er will dich befreien. Geh in diesen Heilungsprozess, in diesen Heiligungsprozess und geh Schritt für Schritt. Und der erste Schritt ist, du verleugnest dich selbst. Du beschönigst nichts, du gehst zu Jesus und sagst, es ist Sünde, meine Worte, es ist Sünde vor dir. Und ich bekenne das jetzt, es ist nicht richtig, du tust Buße, du gehst zu den Menschen, die du beleidigt hast, die du fertig gemacht hast, du bittest um Vergebung, Schritt für Schritt, es ist wie bei einem 800 Meter Lauf, der würde mir persönlich schon reichen, man kann auch sagen Marathon, du läufst diesen Lauf, du musst diesen Lauf laufen und du fällst. Und du stehst wieder auf. Da ist immer einer neben dir, in dir, der hilft dir auf. Aber du gehst weiter, das Ziel fest im Blick, die Ziellinie. Da möchte ich hin, genau dort. Und jetzt stehe ich auf und ich laufe. Schritt für Schritt, Meter für Meter. Epheser 4, 26 sagt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Du bist verantwortlich dafür, ob du sündigst, wenn du zornig bist. Du kämpfst den Kampf, um dich im Zaum zu halten. Und zwar mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und wenn du fällst, dann stehst du wieder auf. Und in 1. Johannes 1, Vers 9, das ist einer von den vielen Lieblingsversen aus der Bibel. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Oh, Jesus, danke. Jesus verurteilt dich nicht, wenn du in deiner Schwachheit fällst. Weil er kennt dein Herz, er weiß, ob du das machen willst, ob du sagst, so bin ich halt, ich bin impulsiv. Da müsst ihr jetzt mit leben. Er sieht es, ob du das denkst oder ob du denkst, Herr, erbarme dich. Ja, erbarm dich. Das sieht er. Und so funktioniert es mit allem anderen auch. Mit jedem Räuber, der kommen will, ob das Selbstsucht ist, ob das Neid ist, ob das Geiz ist, ehebrecherische Gedanken oder Geldgier, Lügen, Zügellosigkeit. Die Liste ist lang, wir haben es vorher gelesen. Ich habe noch ein praktisches Beispiel, das ist die Selbstsucht. Dieses Erster sein, ich will Erster haben. Du willst vielleicht immer das Beste für dich haben. Nehmen wir mal das Beispiel Essen. Das sind... was weiß ich, irgendwas Tolles liegt da auf dem Teller und du bist normalerweise der Erste, der sich das größte, fetteste, na, vielleicht mehr Frauen, nicht das fetteste, aber das leckerste Stück nimmt. Das bist du einfach gewohnt, weil du hast gar nicht nachgedacht, du warst immer der Erste. Gott gefällt es nicht. Der Heilige Geist will dich in dieser Selbstsucht verändern. Kreuzige dieses Fleisch. Kreuzige diese Selbstsucht. Wie geht sowas? Du trainierst, und zwar täglich. Wenn du gewohnt warst, als Erster zu nehmen, dann warte das nächste Mal ab, wenn du was auf den Tisch stellst, bis alle genommen haben. Und wenn was übrig bleibt, dann nimm's. Wenn nichts übrig bleibt, hey, okay, wir fallen nicht vom Fleisch, oder? Hey, und es gefällt dem Fleisch gar nicht, oder? Furchtbar. Da ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und das machst du so lang, bis dieser Angst die Macht genommen ist. Wunderbar. Bis dieser Drang überwunden ist, als Erster zu nehmen. Bis du sogar dahin kommst, dass du gerne verzichtest. Bis du dahin kommst, sogar Freude daran hast, zurückzustehen, um andere vorzulassen. Das gibt's. Das ist das Wesen von Jesus. Ich will's. Und das ist auch Sterben. Das tut weh. Oder Fasten. Boah, beim Fasten stirbt man. Ich meine, immer wenn im Alten Testament stand so und sie demütigten sich vor dem Herrn, dann hatten sie gefastet. Und Fasten, ohne Essen auszukommen, da rebelliert das Fleisch. Ich finde das Hammer. Wenn du nur denkst, einen Tag ich esse, das habe ich mal ein Jahr oder weiß ich, habe ich mal gemacht, immer an dem Tag, ich habe gedacht, ich stirb. Ich meine, ich bin ein Teil gestorben, das war dann wahr wirklich. Aber du weißt, du kriegst ja am übernächsten Tag wieder was zu essen. Also dein ist ja so logisch und dir passiert nichts. Aber den ganzen Tag kann sein, oh, also jetzt was essen. Schlimm, schlimm, aber du überwindest dein Fleisch, du kreuzigst dein Fleisch und das ist Freiheit. Ich habe das dann erlebt nach einem Jahr, wo der Toni musste ins Krankenhaus und wir kamen um die Mittagszeit und dann mussten wir warten und warten, wie es halt so ist in einem Krankenhaus. Und dann hat er um 3 oder so nachmittags hat er sein Mittagessen bekommen und ich hatte auch Hunger. Ich hatte auch nichts Mittag gegessen, wir hatten früh gefrühstückt und dann mein Magen hat geknurrt und dann aber habe ich das so erlebt, das werde ich nie vergessen und das war so cool. Ich habe dem Toni, der hat gegessen, ich habe ihm zugeschaut und mein Magen hat geknurrt und ich hatte so eine Freude dran, dass ich dieses Ding überwunden hatte. Ich bin im Unterzucker und wenn ich jetzt nicht sofort was zu essen kriege, dann kriege ich jetzt schlechte Laune und überhaupt und das Warten hier und nichts zu essen einfach aushalten, weil okay, das, jetzt nehme ich es halt wie einen Fastentag, gerade egal, ich stehe drüber, ich habe das überwunden, das Fleisch, ich kreuzige das Fleisch und dann kam eine Krankenschwester und dann hat sie mich beim Abräumen gefragt, ja und Sie, haben Sie schon was gegessen? Und dann habe ich gesagt, nee. Und, ach, das ist ja schrecklich, kein Mittagessen. Dann habe ich gesagt, passt schon, wenn ich daheim bin, esse ich wieder was. Und dann ist sie abgezogen und dann habe ich gedacht, dann habe ich zu Gott gesagt, danke für diese Freiheit, das ist Freiheit pur, dieses Losgelöstsein dann von diesem Räuber, der meint, wenn ich jetzt nichts zwischen die Zähne bekomme, dann gehe ich in Unterzucker und, keine Ahnung, bin doof drauf oder sowas, das stimmt doch gar nicht. Also es ist Freiheit pur und so möchte uns Jesus wirklich in diese Freiheit führen. Die Frage ist, was ist die Motivation dahinter, zum Beispiel bei der Disziplin, ich meine, es gibt so viele Menschen, die disziplinieren sich. Da kann man nur hochschauen, da denkt man, pff, wie schaffen die das? Die fasten, die machen Heilfasten, eine Woche, zwei Wochen, manche drei. Aber ohne Gott ist es vor Gott nichts wert. Die Frage ist deine Motivation, willst du es anderen beweisen, dass du irgendwie geistlicher bist oder sowas? Das haben die Pharisäer getan. Wenn die gefastet haben, sind sie so durch die Straßen, oh, bist du am Fasten? Ja, die haben ihren Lohn, sagt die Bibel. Und so ist es auch bei uns. Warum willst du das machen? Um es anderen zu beweisen? Dann ist es religiös. Vielleicht bekommst du die Ehre von deinen Geschwistern, vielleicht in der Gemeinde, oh wow, was du fastest. Und so, aber in Gottes Augen, der sieht auf das Herz. Unsere Motivation soll sein, ich folge Jesus nach. Und er hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch, ich bin sanftmütig und demütig. Lernt von mir. Meine Motivation ist, ich will demütig werden, ich will sanftmütig werden. Ich strecke mich nach diesen Dingen aus, die sind vielleicht nicht populär in unserer Gesellschaft, aber sie sind wohl populär bei unserem Vater im Himmel, bei unserem Gott. Das will ich. Ich bitte Gott täglich um Gnade, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist auch sein Wille. Und wir nähren und stärken und diesen Diener. Wie? Zum Beispiel mit diesem Buch. Das ist eine Bibliothek, das sind 66 Bücher. Das sind Bücher, die haben Leute geschrieben, die haben sich untereinander nicht gekannt, aber es stimmt so dermaßen untereinander. Der eine bestätigt den anderen, weil der Heilige Geist der Autor ist, der eigentliche. Wir stärken uns mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft, mit Lehre, mit Ermutigung, Ermahnung. Wir zeigen einander den rechten Weg. Wir lassen auch Ermahnung zu. In Liebe. Wir singen zusammen Psalmen und Lieder. Wir singen zu Hause. Und wenn sich's noch so krumm anhört, ich sage immer, hey, bei Gott kommt's an. Wenn er meinen Gesang hört, dann weiß er, dass ich ihm singe. Und dann ist es wahrscheinlich nicht schön, aber ich singe für ihn. Im Geist singen. Wir gebrauchen die Sprache vom Heiligen Geist. Wir singen zur Ehre Gottes. Wir danken ihm. Das alles steht im Kolosser 3. Und zum Schluss, nimm heute als Ermutigung und Gewissheit Folgendes mit. Du kannst die Augen schließen, wenn du willst. Gott ist Yahweh Mekadesh. Er sagt, ich bin der Herr, der euch heiligt. Jesus hat den Sieg über die Macht der Sünde in deinem Leben erkauft und dir geschenkt. Er allein ist es, der dich heiligt. Du bist frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Die Sünde wird nicht mehr über dich herrschen, denn du lebst unter seiner Gnade. Und zum Schluss ein Zuspruch aus Zacharja 4, Vers 6. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Amen. Vater,